Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blankenese.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Du musst dein Lesen ändern. Es ist unsere Sommerfolge sozusagen hier. Blankenese zeigt sich von seiner schönsten Seite. Es sind so ungefähr 18 Grad und Nieselregen an diesem Mittwochmorgen. Wir sitzen hier wie immer im Podcaststudio von blankenese.de. Unser Aufnahmeleiter Peter Franz ist wieder mit dabei, der das ganz hervorragend macht, wofür wir sehr dankbar sind. Und mit mir im Studio, ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt, Pascal Matthäus. Das ist dieser Name. Ich bin Inhaber der Buchhandlung Wassermann in Blankenese und mit mir sitzt hier mal wieder Tobias.
Ja, moin. Tobias Lenzler, freier Kulturjournalist und Doktorand an der TU Chemnitz. Ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen und uns den Sommer vielleicht ein wenig lichter gestalten.
Ja, der Versuch ist jedenfalls ein engagierter, denn wir haben uns zwei Reisebücher vorgenommen. Reisen, was doch also Assoziationen weckt. Die Sonne ist häufig die Sehnsucht aller Reisenden. Darüber werden wir sicherlich auch noch gleich sprechen. Ich würde einfach sagen, wir starten mit Buch 1 und ich sage, auf Sie mit Gebrüll.
Ja, ob das Brüllen dieses Mal reicht oder wir schon einen Tobsuchtsanfall bekommen müssen, das weiß ich tatsächlich nicht. Wir haben als erstes Buch uns Bettina Tietjens Sachbuch Tietjen sucht das Weite im Camper unterwegs vorgenommen. Erschienen bei Piper, hat schlappe 320 Seiten. Und Bettina Tietjen, die ja eigentlich allen bekannt ist als NDR-Moderatorin, ist seit über 30 Jahren oder fast 30 Jahren mit ihrem Mann Udo leidenschaftliche Camperin. Die beiden haben einen Ducato Kleintransporter ausgebaut oder vielmehr Udo, denn der war einmal Flugzeugingenieur und ist praktisch veranlagt, wie Bettina Tietjen im Buch wohl mehrfach, um nicht zu sagen inflationär, erwähnt. Aber das ist eine Wertung. Eigentlich sollte ich erstmal sagen, worum es geht. Also es geht darum, dass Bettina Tietjen mit ihrem Mann über diese Zeit, diesen langen Zeitraum, verschiedene Reisen unternommen hat. Das Ganze beginnt in Australien, wo sie im Outback unterwegs sind und bis nach Sydney gelangen. Dann gibt es verschiedene Passagen, wie etwa einen Trip auf den Balkan. Der Sehnsuchtsort Korsika wird immer wieder benannt. Und auch im Norden Europas campen die beiden immer wieder. Das Buch wird dann sozusagen angereichert beziehungsweise immer wieder unterbrochen mit Passagen aus Tietjens Fernsehreihe Tietjen campt, wo sie dann mit verschiedenen Prominenten wie etwa Jürgen von der Lippe oder
Gildo Horn,
genau, und Wigald Boning, also verschiedenen Leuten, denen das Campen quasi in die Wiege gelegt wurde, Reisen macht. Und das Ganze ist dann sozusagen irgendwie noch eine Ergänzung zu diesem Buch, genauso wie eine Reihe von Campingrezepten. Ja, und dann sind 320 Seiten auch schon um und ich würde dich, Pascal, gerne mal fragen, was halten wir von diesem Buch?
Ja, ein Kessel Buntes. Ich musste wirklich schmunzeln, als mir dann auffiel, dass also auf dem Cover noch erwähnt wird, noch mit Campingrezepten. Heutzutage kommen ja viele Bücher mit einer Playlist daher oder auch mit einer Liste an Rezepten. Das ist ein typisches Buch vielleicht eines Fernsehstars, Tietjen campt. Du hast diese Fernsehserie schon erwähnt. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich ein Nachklapp zu dieser Fernsehserie. Die beiden, also Bettina Tietjen und ihr Mann, der in dem Buch immer nur der Ingenieur heißt, unterhalten sich darüber, dass also ihr geliebtes, jahrelang schon treue Dienste leistendes Campingmobil jetzt auch noch ein Fernsehstar geworden sei. Das ist übrigens auch ein interessantes Muster. Wir haben über was Ähnliches schon gesprochen, als wir Ildikó von Kürti hier am Wickel hatten. Wenn so sehr, sehr prominente Figuren immer betonen, wie einfach und basal es in ihrem Leben eigentlich so zu Wege geht, dann werde ich immer schon so leicht misstrauisch. Also es sind viele, viele aneinandergereihte Episoden, Erlebnisberichte, Anekdoten, die mitunter auch nur davon leben, dass die Figur, die eben noch dabei ist, sehr prominent ist. Und ansonsten ist die Frage, für wen dieses Buch eigentlich gedacht ist. Denn diese Geschichtchen, die da erzählt werden, hat man doch eigentlich alle mehr oder weniger auch schon mal so erlebt und findet sie auch im eigenen Familienkreis oder bei der Familienfeier, wenn da zufällig gerade jemand campen war,
genau,
wieder. Das wäre so meine grobe Draufsicht auf das Programm, was da gegeben wird.
Ja, ich hatte natürlich als jemand, der wirklich leidenschaftlich nicht campt, gehofft, dass ich so ein bisschen mehr die Faszination des Campings verstehe oder des Campens.
Naja.
Leider ist das überhaupt nicht der Fall. Also ich habe an keiner Sekunde in diesem Buch das Gefühl gehabt, dass man Bettina Tietjen und ihrem Mann näher kommt. Ich habe aber auch überhaupt kein Verständnis dafür entwickelt, was das Besondere am Camping sein soll. Das Einzige, was sozusagen immer wieder vorkommt, ist, dass die sanitären Anlagen immer wieder ein Problem sind, dass das Bettina Tietjen aber nicht so wichtig ist, weil Lage sozusagen viel wichtiger ist.
Genau, also es lebt dann wirklich auch von so Schlüsselloch-Momenten,
ja,
eigentlich. Ne?
Ja.
Bettina Tietjen mal nahe kommen. Du bist weder ihr noch ihrem Mann nahe gekommen. Ja. Das Buch steigt aber schon mit einer Szene ein, wo sie und ihr Mann sich
besonders
nahe kommen, als nämlich ihr Mann beim Versuch ins Bett zu kriechen. Die haben so eine enge Matratze in ihrem Camper, ja, und er will dann über sie drüber klettern und sie beschreibt also sehr ausführlich, wie er dann also auf ihrem Brustkorb kniete, ja, und sie also eine Verletzung davon trug, die sie...
Einen
Rippenbruch. Ja, vielleicht findet der ein oder andere das lustig oder hat sich immer schon mal gefragt, wie es dann so zugeht im Schlafzimmer von Bettina Tietjen und ihrem Mann. Ich hatte mich das bisher nicht gefragt. Also habe auch jetzt im Nachhinein nicht das Gefühl, dass ich das noch weiter verfolgen müsste.
Nee, und genau, das ist tatsächlich auch, das passiert eigentlich an allen Stellen dieses Buches. Du hast auch immer, also Schlüsselloch-Momente hast du es genannt. Man könnte auch immer sagen, es ist so ein bisschen dieses Voyeuristische, was da stellenweise eben auch bedient wird. Also sie beschreibt sehr gerne irgendwie die Schrullen oder die Spleenigkeit von anderen Mitcampern und Mitcamperinnen. Aber es ist nie wirklich klar, warum sie das eigentlich tut. Und was mich besonders genervt hat, ist, dass sie immer wieder darauf kommt, wie viele Leute ihr doch sagen, wie toll ihre Sendung ist und wie toll auch das vorherige Buch, was sie zu diesem Thema geschrieben hat, eben ist. Also das ist etwas, wo sozusagen die Selbst-PR schon fast bodenlos ist, muss ich sagen. Also das, ich verstehe ja, dass man, also dieses Austarieren zwischen der öffentlichen und der privaten Person Bettina Tietjen, das hätte ich interessant gefunden. Also diese Frage, wann kann ich eigentlich wo sein? Also auch zum Beispiel, dass sie sagt, sie geht eigentlich selten in Saunen oder öffentliche Bedürfnisanstalten, einfach weil sie die Sorge hat, erkannt zu werden. Aber gleichzeitig macht sie es dann eben doch. Dann geht sie mit ihrer Freundin an den Strand und ist da nackt baden. Also das sind so Dinge, die mir völlig unklar sind, genauso wie die Rolle, die Beziehungskonstellation zwischen den beiden. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, also zwischen Udo und Bettina.
Diese Nacktbadestelle ist mir auch aufgefallen, ja, weil es dann natürlich dann auch darum geht, also sie bleibt dann noch länger im Wasser, als ihr Freund schon ausgestiegen ist, weil dann noch jemand am Strand ist und sie dann sagt, oh, Bettina Tietjen nackt auf Instagram, das darf nicht passieren. Bettina Tietjen spricht über Bettina Tietjen in der dritten Person.
Ja.
Diese Verwechslung oder dieses In-Eins-Fallen von öffentlicher Figur und dem Menschen Bettina Tietjen wäre interessant, wenn sie reflektiert wäre.
Genau.
Sie ist in diesem Buch nicht reflektiert und es bleibt dann eigentlich festzuhalten, wir haben also irgendwie Nacktheitsthemen, wir haben stille Örtchen-Themen und ein bisschen skurrile Geschichtchen. Das ist wirklich nicht der Rede wert.
Nee.
Wie hat es wiederum über Ildikó von Kürti Dennis Scheck gesagt, das sei eigentlich Merch und so würde ich das auch über dieses Buch sagen. Es hat mit einem Buch eigentlich wenig zu tun,
ja,
bis auf, dass es einen Deckel hat und dazwischen Papierseiten eingeklebt sind. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dieser Drang von prominenten Menschen, Bücher zu schreiben, ist aber völlig ungebrochen und deswegen kommt eines nach dem anderen davon auf den Markt.
Das ist so, das ist genau das. Im Vorgespräch hatten wir über Johannes Franzens neuen Aufsatz, kann man das nicht nennen, das ist sozusagen der Newsletter Kultur und Kontroverse, den er herausgibt. Da hatte er über Promi-Autoren geschrieben und da geht es eben genau um diese Verschaltung zwischen dem prominenten Namen und der immer wieder von Verlagen angeregten Möglichkeit, doch ein Buch herauszubringen. Ob es nun ein Kinderbuch oder ein Roman ist, das ist erstmal egal. Sachbücher sind natürlich auch gern genommen, Memoiren, das ist nochmal was anderes. Aber es geht wirklich darum, dass in einem Buchmarkt, der immer umkämpfter ist, der immer schlechtere Absatzzahlen hat, die prominenten Namen in gewisser Weise immer noch ziehen. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige Entwicklung, gerade auch, weil du vollkommen recht hast, wenn du über dieses Buch sagst, es ist eigentlich nicht dafür da, als Buch bezeichnet zu werden. Es hat keine sinnvolle Dramaturgie, es sind irgendwie zusammengelegte Seiten, das hast du auch gesagt, und man hat auch keinen wirklichen Anhaltspunkt, wann irgendwas in diesem Buch passiert ist. Also bis auf die Pandemie ist völlig unklar, wann sie das erlebt hat, ob das 30 Jahre her ist oder nur 15. Aber ich denke, Pascal, wir haben jetzt hinreichend klar gemacht, dass wir dieses Buch auf jeden Fall nicht empfehlen würden. Ich würde sagen, du musst dein Lesen ändern.
Wir ändern unser Lesen und gehen auf ein anderes Reisebuch, das es wirklich, wirklich viel mehr wert ist, gelesen zu werden. Ich möchte noch eine Bemerkung anschließen über diese Promi-Autoren. Das ist natürlich auch als Buchhändler, der ich bin, schon auch ein zweischneidiges Schwert. Ne? Es ist so schwierig geworden, mit Literaturthemen auch durchzudringen. Wir wissen über die medialen Schwierigkeiten, die es einfach gibt, dass immer weniger Rezensionen erscheinen. Und dann stürzen sich die Kulturseiten der Zeitungen und die Fernseh- und Radiosendungen, die noch mit Kultur befasst sind, gerne auf prominente Autoren. Ich meine, jetzt kommen also etwa neue Kinderbücher in diesem Herbst von Otto Waalkes, von Heinz Strunk, von Joachim Meyerhoff. Das ist also ein ganz auffälliges Muster. Ja. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir dann also auch nicht den Kniefall vor diesen prominenten Autoren machen, sondern auch mal wirklich sagen, Bettina Tietjen, Schrott abgeliefert. So viel nochmal dazu. Und jetzt aber eben zu dem Reisebuch, was es sich aus unserer Sicht wirklich lohnt zu lesen, und zwar für jeden und jede, die schon mal eine Reise unternommen hat oder aber sich auch selber als Reisemuffel versteht, denn das ist wirklich ein ganz, ganz kluges Buch über dieses Grundbedürfnis von Menschen zu reisen. Felicitas Hoppe hat es geschrieben. Es heißt Reisen und es ist erschienen bei Hansa Berlin in dieser Reihe Das Leben lesen. Mhm. Eigentlich die Reihe für unseren Podcast.
Wohl wahr.
Du musst dein Lesen ändern. Da sind unter anderem Bücher von Theresa Enzensberger übers Schlafen erschienen, aber eben auch von Elke Heidenreich übers Altern, großer Bestseller. Und jetzt Felicitas Hoppe über das Reisen. Diese Reihe ist nicht als wissenschaftliche Essay-Reihe geplant, wo man irgendwie wirklich soziologisch oder kulturhistorisch ein Thema sich angucken würde. Solche Gedanken kommen darin auch vor. Es kommt auch Zahlenwerk hin und wieder mal vor. Aber sie sind schönerweise doch alle sehr erzählerisch gestaltet. Ja. Und so ist es auch in diesem Buch, dass Felicitas Hoppe, die in Hameln aufgewachsen ist, in einer Familie, die sich das Reisen eigentlich gar nicht leisten konnte, die überhaupt nur mal so eine Episode, so ein Ferien, eine Art Ferienlager in Langeoog war ihre erste Fernreise,
wegen
wenn man so
einer
möchte.
Asthma-Erkrankung, ja.
Genau. Und ansonsten gibt es so ein paar Klassenausflüge. Und so richtig zum Reisen kam sie dann eigentlich erst, als sie schon Schriftstellerin war und unter anderem dann mal mit einem Containerschiff um die Welt gefahren ist. Kurzum, eine biografisch angelegte Erzählung, in der sie sehr, sehr klug und sehr witzig, so viel Wertung erlaube ich mir jetzt schon mal, über das Reisen nachdenkt. Wie hat dir das Buch gefallen?
Kann dir in deiner Beurteilung nur zustimmen. Ich finde, das ist ein Buch, das Lust macht aufs Reisen und gleichzeitig einem immer wieder auch Denkanstöße darüber gibt, nachzudenken, was das eigentlich heißt, unterwegs zu sein. Ja, also mir fehlte eigentlich nur der in diesen Zusammenhängen immer wieder benannte Roman On the Road von Jack Kerouac, der irgendwie das Reisen ja auch als Bewegung und als überhaupt so ein ganzes Lebensgefühl charakterisiert hat. Das hätte sehr gut eben auch noch hier hineingepasst. Ich finde aber, man erfährt eben wahnsinnig viel darüber, wie sie zum Reisen gekommen ist. Sie macht diese Unterscheidung auch zwischen Urlaub und Reisen. Sie macht die Unterscheidung zwischen privatem und dienstlichem Reisen. Also das sind sozusagen erstmal so ein paar Marker, die sie setzt. Und dann gibt es ja immer wieder so Elemente, wo sie dann sehr lose eigentlich sagt, unterwegs mit dem Auto, unterwegs mit dem Schiff, unterwegs mit dem Flugzeug nicht wirklich, aber es sind eigentlich nur so lose Bezeichnungen für die Kapitel, die dann eher so freies Assoziieren zu diesem gesamten Komplex benennen. Und ich würde sagen, die Hauptgeschichte, die sie wieder erzählt, ist eigentlich die über ihre Containerfrachtschifffahrt auf der Lavagna im Jahr 1997 und wie von dort ab sich eigentlich ihre ganze Reisebiografie entwickelt. Also von daher, mich hat das sehr ja, ich war sehr angetan von dem Buch.
Sehr, es ist ein sehr anregendes Buch. Ja. Ne? Es ist viel Literatur auch, die da mittransportiert wird. Und es ist so eine Grundfrage, die mich an dem Buch sehr interessiert hat. Das Klischee will es, dass der Schriftsteller, die Schriftstellerin eigentlich nicht reist. Die ist eigentlich ein Stubenhocker, die reist im Kopf. Eine sehr deutsche Vorstellung habe ich von Felicitas Hoppe gelernt, ja, dass man eigentlich sozusagen romantisch mit Hilfe der Fantasie im Kopf reise, während die Deutschen gleichzeitig weltweit Reiseweltmeister sind. Also so viel auf den Beinen wie kaum ein anderes Volk.
Auch im Camper übrigens.
genau, auch im Camper. Und Hoppe durchbricht eigentlich diese Klischee und diese Schwarz-Weiß-Vorstellungen immer, ne, indem sie auch auf Unterschiede hinweist, du hast sie gerade schon genannt, was ihre Unterschiedspaare sind, aber auch immer wieder zeigt, wie wir eigentlich verwoben sind und wie wir teilweise gar nicht aus unserer Haut kommen. Also auch diejenigen, die dann sich vielleicht was darauf zugute halten, nicht mit den Massentouristen unterwegs zu sein, sind dann doch auch wieder, und sei es durch das Schauen von YouTube-Videos, wo sie irgendwelchen Influencern zusehen, die also einen Energieverbrauch haben, wie etliche 100 Flüge nach New York und zurück. Wir sind in dieser globalisierten Welt eigentlich alle irgendwie ständig auf die eine oder andere Art mit dem Reisen unterwegs. Und das sozusagen mal auf von links auf rechts gedreht zu bekommen und mit unseren ganzen Klischee-Vorstellungen, auch sprachlicher Natur, ne, die immer aufgebrochen werden, das ist sehr, sehr anregend und macht wirklich Freude. Ja.
Ja, und es ist dahingehend auch interessant, weil es eben kein klassisches Reisereportagenbuch ist, ja, sondern also du hast das Reisen als Ausgangspunkt für Überlegungen dieser Lebensart, wenn du so möchtest. Also ich musste natürlich, der eigentliche Hausverlag von Felicitas Hoppe ist ja der S. Fischer Verlag, wo sozusagen der Großteil ihres Werkes eben erschienen ist. Nun ist das bei Hansa Berlin erschienen, aber es hätte genauso gut bei Fischer erscheinen können, weil das natürlich der Verlag ist, in dem Roger Willemsen verlegt wurde. Und Roger Willemsen hat sozusagen auch ein wiederkehrendes Motiv, dass ich Willemsen verehre, aber spektakulärsten Reiseberichte geschrieben, die wahrscheinlich in den letzten 20, 30 Jahren deutsche Schriftsteller geliefert haben. Und es gibt auch einen tollen Band von Jürgen Hosemann, der Fernweh heißt, wo verschiedene Geschichten zusammengestellt worden sind über das Reisen. Das heißt, das Motiv des Reisens ist für Schriftstellerinnen und Schriftsteller natürlich ein sehr altes und immer wiederkehrendes. Und bei Hoppe ist es aber eben nicht dieser klassische Bericht, sondern das Nachdenken über diese Lebensform. Ja? Ja, ja. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und es gibt so ein paar sehr schöne Begrifflichkeiten, die dann eingeführt werden. Also ganz toll fand ich für das englische Wort Jetlag Zeitzonenkater.
Was ein wunderbares
Wort.
Genau. Ich wollte es genau gerade auch sagen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es gefällt auch Felicitas Hoppe sehr gut.
Natürlich.
Sie erwähnt es, glaube ich, 3 oder 4 Mal hintereinander. Ja. Tobi, ich habe mich gerade noch was anderes gefragt. Ja. Wenn du die Gelegenheit haben würdest, Felicitas Hoppe zu diesem Buch zu befragen, was würdest du sie denn dann fragen? Es ist eine scheinnaive Frage, denn Tobias wird die Gelegenheit haben, Felicitas Hoppe zu befragen am 3. September, nämlich im Blankeneser Segelclub im Rahmen der Blankeneser Literaturtage. Die Herbstlese Blankenese steht an.
Ja, das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit. Ich freue mich, eine Büchner-Preisträgerin auf der Bühne zu haben und interviewen zu dürfen. Und die gewichtigsten Fragen werde ich natürlich noch nicht verraten, aber mich interessiert tatsächlich dieses Verhältnis, also sie spricht ja an einer Stelle über den Rattenfänger von Hameln und dass das so das Basso Continuo ihres Lebens ist, und mich interessiert eigentlich, wie sie diese ganze Geschichte, also weil sie das gar nicht so richtig aufklärt, warum das für sie eigentlich das Basso Continuo ihrer Geschichte ist, nur wegen der Geschichte, weil sie einfach gut ist und weil sie dieses Ausziehen aus der Stadt bedeutet, dieses nicht ganz freiwillige, aber doch gewollte, das zum Beispiel würde mich sehr interessieren.
Aber irgendwie doch auch dieses Verhältnis von Schriftstellern, die reisen.
Ja.
Karl May kommt auch früh vor, ne, der berühmterweise eben nie in den USA war, als er seine Indianer- und Cowboy-Geschichten aufgeschrieben hat. Und dann das eben doch nachzuvollziehen, das körperlich zu machen, übrigens auch die Unterscheidung zwischen Erfahrung und Bildung kommt drin vor. Also es ist unheimlich reich, obwohl es auf so knappem Raum sind, 120 Seiten eigentlich nur. Ich glaube, da wird einiges Interessantes zu fragen sein, wenn wir gemeinsam mit Felicitas Hoppe darüber nachdenken. Aber für heute bin ich doch der Meinung, dass wir genug Lust aufs Lesen und Reisen gemacht haben. Wir treffen uns alle wieder in Blankenese dann Anfang September zur Herbstlese und wünschen bis dahin schöne Ferien. Unsere beiden Bücher heute waren Tietjen kämmt bei Piper erschienen und Felicitas Hoppes Buch Reisen erschienen bei Hansa Berlin. Das heißt ein bisschen anders
als Tietjen sucht das Weite, heißt es.
Aber Tietjen kämmt war die Fernsehserie.
Genau, so ist es. Aber das ist nicht weiter schlimm, Pascal. Vielen, vielen Dank für den vergnüglichen Austausch wie immer. Einen schönen Sommer. Ich würde sagen, liegen Sie bequem.
Lesen Sie ein Buch.